22. September 1996. Thema: Die Götter der Menschen. Jeremia 2,27-28. Das Thema der Predigt lautet: Die Götter der Menschen. Und der Text steht im Propheten Jeremia, Kapitel 2, die Verse 27 bis 28. So spricht der Herr: Die da sagen zum Baum: Du bist mein Vater. Und zum Stein: Du hast mich geboren. Mir kehren sie ja den Rücken zu und nicht das Angesicht. Und wenn dann die Not kommt, sagen sie: Steh auf und hilf uns. Wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht hast? Sie mögen doch aufstehen und dir helfen in der Zeit deiner Not. Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter. Liebe Gemeinde, von alters her wurde das Leben der Menschen durch ihre Götter bestimmt. Sie, die Götter, bestimmten über Glück und Unglück im Schicksal, über Segen und Fluch, über Leben und Tod. Wir finden, das sei bei uns anders. Wir glauben an den einen Gott, den Lebendigen, den Ewigen, den Einzigen. Wir glauben auch, dass er über unser Leben bestimmt und nicht fremde Götter. Gewiss, wir besuchen als Touristen noch gern im fernen Osten die Tempel jener Völker. Wir bestaunen ihre kunstvollen Götterbilder. Am liebsten würden wir welche als Souvenir mit nach Hause nehmen, wenn das erlaubt wäre. Und wir bewundern ihre farbenprächtigen religiösen Feste, es sei eine Hochzeit oder eine Beerdigung, und fühlen uns bevorzugt, wenn wir daran teilnehmen dürfen. Ja, wir bewundern ihre Lebensfreude bei aller Armut, ihre Schicksalsergebenheit im Leid, ihr unverkrampftes Verhältnis zum Tod. Und bei allem überkommt uns ein leiser Schauer über den Rücken, ob all dem Fremden und ganz anderen, wenn wir es sehen. Dennoch, wir glauben nicht an Götter aus Holz und Stein, die unser Leben bestimmen. Wir glauben an einen Gott. Aber vielleicht besteht ein feiner, aber doch bedeutsamer Unterschied, ja ein Gegensatz, zwischen dem Glauben und dem bestimmt werden im Leben. Ja, man könnte geradezu den Eindruck gewinnen, als bestünde da in uns eine Spaltung zwischen dem Glauben an Gott und dem bestimmt werden im Alltag. Nicht umsonst ist das Schlagwort vom sogenannten Sonntagschristentum entstanden. Obwohl man uns da vorwirft, wir wären im Alltag andere Menschen als am Sonntag, glaube ich vielmehr, dass wir am Sonntag die gleichen Menschen sind wie im Alltag. Nicht besser, nicht schlechter, nicht anders. Es könnte ja sein, dass wir im Alltag genauso gespalten sind in uns. Und dann sind wir es auch am Sonntag. Worin besteht möglicherweise diese Spaltung zwischen dem Glauben an einerseits und dem Bestimmtwerden durch und von andererseits. Die Worte des Propheten sind an das Volk Israel gerichtet vor langer Zeit. Dieses auserwählte Volk glaubte an den einen Gott. Ja, dieser Glaube an den einen Gott kennzeichnete dieses Volk. Und es hat in seiner Geschichte unendlich dafür gelitten. Für seinen Glauben an den einen Gott. Aber dieses Volk steht auch für uns Menschen mit seiner gefallenen Natur. Dass Gott dieses Volk auserwählt hat, unter allen Völkern und Nationen der Erde, ja, dass er dieses Volk erst zum Volk hat werden lassen, aus allen Völkern und Nationen der Erde, bedeutet nicht, dass seine Gefallenheit überwunden war oder überwunden wäre durch die Auserwählung. Im Gegenteil, sie wird offenbar. Und zum Wesentlichen des Gefallenseins des Menschen gehört seine innere Spaltung, sein Gespaltensein. Das wird in Israel offenbar in seiner dramatischen Geschichte von Glück und Unglück, von Segen und Fluch, von Leben und Tod. Erst auf dem Hintergrund des Glaubens an den einen Gott, den Lebendigen, den Ewigen, wird offenbar, was es heißt, wenn Menschen zum Baum sagen, du bist mein Vater. Oder zum Stein, du hast mich geboren. Wie kann es dazu kommen? Nun, der Glaube an den einen Gott, den Lebendigen, den Ewigen, scheint uns Menschen von unserer Natur, möglicherweise von der Natur, zu trennen. Es scheint heute, als hätten die Naturvölker diesen Bezug bewahrt, während die christlichen Völker diesen Bezug verloren haben. So sagen sie jedenfalls. Es scheint, als wären die Naturvölker eins geblieben mit der Natur und ausgerechnet die Völker, die den einen Gott verehren, haben den Bezug zur Natur verloren. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben, das Gefühl, wir wären Natürlichem, was immer das ist, durch den Glauben entfremdet worden. Wir schieben das dann meist auf die Erziehung, die umso schlimmer ist, je religiöser sie war, sagen wir. So können viele Christen nicht glauben, dass Gott ihre Natur liebt. Christen, andere haben da weniger Probleme. Deswegen werden sie auch bewundert. Und manch ein Christ kommt auf die Idee, dass die anderen viel gesünder sind als wir. Wenn man die Krankenkassen anguckt, kann man den Eindruck gewinnen. So haben viele Glaubende Mühe mit ihrer Natur. Und so ist ihre Natur sozusagen in den Untergrund gegangen und führt da ein Eigenleben. Zeigt sich dort, wo ihre sogenannte naturfremde Religion ihr nichts zu sagen hat im Alltag. So gibt es Lebensfelder und Bereiche, wenn man von Glück sagen kann, in denen man von seiner Religion unbelastet leben kann. Meistens in den Ferien, wenn sie weit genug weg sind. Ich meine räumlich. Nicht wenige haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erfolgreich befreit von den Fesseln ihrer Religion, nenne ich das jetzt mal. Die, wie sie meinten, fühlten und empfanden, sie von ihrer Natur entfremdet hat. Und verzweifelt suchen sie den Weg zurück zu ihrer Natur. Erfolgreich befreit, suchen sie nun mit gutem Gewissen einen neuen Bezug zur Natur, zur eigenen Natur. Es ist für sie wie eine gewaltige Geburt, zum Baum zu sagen, du bist mein Vater. Sich an ihn anzulehnen, seine Stärke zu spüren. Oder zum Stein, du hast mich geboren. Zur Erde, zum Himmel, zum Wasser, zur Luft, zu den Sternen, zur Sonne, zur Natur pur. Was ist aus uns Menschen geworden? Es ist verständlich zu sehen, es ist erstaunlich zu sehen, dass es das Problem schon vor 2.500 Jahren gab. Es ist geradezu überraschend, das zu entdecken. Nicht erst nach 2000 Jahren Christentum, sondern schon 500 Jahre vor dem Christentum, dass es das Problem gab, aber ausgerechnet bei dem auserwählten Volk, das an einen Gott glaubte, sich aber von den Göttern der Menschen bestimmen ließ. Israel hat immer mit seinen Nachbarn eng zusammengelebt in der Geschichte. Und darum immer die Religion ihrer Nachbarn gesehen, gespürt, oft hautnah. Die Naturreligion ihrer Zeit wurde darum immer von dieser hautnah spürbaren Religion beeindruckt und verführt. Was sind denn die Götter der Menschen? In diesem Prophetenwort steht die Götter, die du dir gemacht hast. Das können wir nun nicht ganz verstehen, nicht in Bezug zur Natur. Denn das glauben wir eben nicht. Die zum Baum sagen, du bist mein Vater, die zum Stein sagen, du hast mich geboren, dass die glauben, sie hätten den Baum und den Stein gemacht. Im Gegenteil. Sie suchen ja gerade das, was über sie hinausgeht. Sie suchen ja gerade in dem Baum das Ältere, das Alte, das Frühere. Sie suchen ja gerade die Kraft des Jahrtausends in dem alten Baum der Generationen und Jahrhunderte und Kriege überdauert hat. Welche Würde, welche Kraft in der Natur, verkörpert in einem Baum. Welch eine Kraft in einem Stein, Jahrmillionen alt. Es scheint, als könnte ihn nichts erschüttern. Und sie suchen Halt, die Menschen. In der Vergangenheit, in der Vorzeit, in der Beständigkeit, in der Größe der Natur, die größer ist als der Mensch, älter als der Mensch, stärker als der Mensch. Wieso also Götter, die du dir gemacht hast? Wenn sich der Mensch aus Holz und Stein Figuren baut und formt und dann vor ihnen niederfällt und sie anbetet und sie verehrt, dann mögen wir von den Götzen reden. Aber die Natur, die unverfälschte Natur, wie wir sie ersehnen, die Ehrfurcht vor dem Unverformten, wieso? Die du dir gemacht. Der Fall des Menschen geschah an der Frage nach der Gottheit. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott und wissen. Sie waren es nie, die Menschen, wie Gott. Sie taten nur so. Tief im Innern aber wussten sie immer, dass sie es nicht sind. Die Gottkönige des Altertums. Bis hin zu den Gottkönigen der Moderne. Aber sie gebärdeten sich wie Götter. Bis heute, auch wenn sie keine Könige mehr sind. Tun so, als wüssten sie, die Menschen, was gut und böse ist und wollen es eigentlich gar nicht wissen, weil sie sich sonst danach richten müssten. Warum fragen wir eigentlich immer? Ja, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch? Irgendwann mal müsste man denken, hätten wir im Leben eine Antwort darauf gefunden, wenn es überhaupt eine gibt. Warum wir fragen? Damit wir es nicht wissen müssen. Wer fragt, ist aus dem Schneider. Wer fragt, der gibt doch immer zu erkennen, ich weiß es eben noch nicht. Wenn ich es wüsste, dann würde ich es ja tun. Und dann suchen wir nach Antwort und nach Antwort. Und wir fragen und wir fragen und wir fragen. Und welche Antworten wir auch kriegen, wir fragen einfach immer wieder neu. Das macht das Leben interessant. Wir wollen sein wie Gott, aber wir wollen es eigentlich gar nicht werden. Weil wir sonst Verantwortung tragen müssten. Weil wir sonst lieben müssten wie Gott, barmherzig sein wie Gott, Erbarmen zeigen wie Gott. Gute und Böse müssten wir segnen und unsere Feinde lieben, wenn wir werden wollten wie Gott. Und genau in dem Zusammenhang hat Jesus gesagt, das ist eure Bestimmung, dass ihr sein sollt, vollkommen wie euer Vater in den Himmeln vollkommen ist. Und da ging es um die Liebe zu den Feinden. Statt aber dieser Berufung zu folgen, gebärden wir uns wie Göttermacher. Und das ist das Wort, das selbst in der Sprache der Gemeinde, in der Sprache des auserwählten Volkes, selbst in ihrem Glauben, in ihrer Religion Eingang gefunden hat, das Wort machen. Und das ist es nun, was die Götter kennzeichnet. Sie sind es nicht, sie sind gemacht von uns Menschen. Ob im Innern, als geistige Kreationen oder nach außen, aus Stein, Holz, Marmor oder sonst was, spielt keine Rolle. Das Wesen der Götter ist, dass sie gemacht sind von Menschen. Und wenn die Menschen etwas machen, einen großen Gott machen, hat das für sie den Vorteil, dass sie ihn ja auch wieder stürzen können. Das ist ja unser Demokratiespiel. Das ist ja darum, warum wir manche groß machen. Wir wissen ja, wenn wir wollen, können wir sie auch wieder klein machen. Verantwortung tragen die. Wir machen sie und wir stürzen sie. Nachdem die Auserwählten des einen Gottes, des Lebendigen, des Ewigen, endlich die Freiheit der Selbstbestimmung erlangt haben, halten Sie dieser Aufgabe nicht stand. Sie unterwerfen sich. Sie unterwerfen sich der Natur, der eigenen. Sie können ohne das Größere nicht leben, weil sie den Größeren verlassen haben. Was tun, liebe Gemeinde? Wie sagt doch der Herr in diesem Prophetenwort, wenn die Not kommt, dann sagen sie, steh auf, Gott, und hilf uns. Das zentrale Wort im Leben heute ist das Wort Hilfe. Es ist in jeder Zeitung zu lesen. Es ist bei jeder Post zu finden, nehme ich an, bei mir jedenfalls. Es ist nahezu in allen Begegnungen zu finden. Nicht, dass wir immer nach Hilfe schreien, aber das Wort Hilfe, helfen, kommt immer vor. Als Ruf entweder oder als Angebot. In der Selbstbestimmung des Menschen wird Hilfe zum zentralen Wort. Oder vielleicht auch das nicht mehr, weil wir keine Hilfe mehr annehmen können, uns nicht mehr helfen lassen wollen. Ist nicht das die große Frustration der Helfer, wenn sie in Situationen geraten, in denen sich die Hilfe Bedürftigen nicht helfen lassen wollen oder keine Hilfe annehmen können, warum auch immer? Ist das nicht die Groteske des Lebens, der Schrei nach Hilfe und die Unfähigkeit? Reden wir uns nicht ständig gegenseitig ein, dass diese Welt in Not ist und wir dafür geboren sind, ihr zu helfen? Und die lassen sich nicht helfen. Jedenfalls nicht so, wie wir wollen. Bis hinein ins persönliche Schicksal gehört es zu dem Erschütterndsten, von der Not eines Menschen erschüttert zu sein. Zu glauben, man könne ihm helfen, seinen Hilfeschrei zu vernehmen und ihm doch nicht helfen zu können. Was tun, liebe Gemeinde? Die Auserwählten, von denen hier die Rede ist, sollen dem Ewigen ihr Antlitz zuwenden, denn sie haben ihm den Rücken zugewandt. Das ist so in unserem Leben, liebe Gemeinde. Wenn wir uns der Natur zuwenden, unserer eigenen, wenden wir ihm, den Ewigen, den Rücken zu. Das muss ja nicht ein Verbrechen sein. Man kann sich nicht dauernd drehen. Aber es könnte sein, dass wir mit Gott im Rücken rechnen und unser Angesicht in Berufung auf unsere Selbstbestimmung und wie das große Wort auch wieder heißt, Selbstbestimmungsrecht, Götter machen. Wenn dann die Götter auf uns ihren Anspruch erheben, klagen wir. Wenn dann diese Götter bestimmend in unser Leben hineinwirken, sagen wir, ich kann nicht anders, sagen wir, ich habe keine Zeit, geraten wir an unsere Grenzen. Was dann, liebe Gemeinde? Rufen wir dann zu Gott, Herr, hilf mir? Wonach rufen wir? Wende dich ihm zu, dem Schöpfer aller Dinge. Christ, wende dich dem Christus zu. Bist du gespalten in dir und entdeckst das? Wende dich dem einen zu, der dein Heil ist. Und dann wirst du neben dem Baum sitzen und zu ihm sagen, du Baum bist so verloren wie ich. Sie werden dich entweder fällen wenn sie ihre Häuser dort bauen wollen? Oder sie werden dich zerstören, indem sie deinen Boden vergiften. Sie wollen deinen Schatten, aber sie ärgern sich, wenn du vor ihrem Fenster stehst. Du Baum bist so verloren wie ich. Und du wirst zum Stein sagen, du Stein bist so zerbrochen wie ich. Denn jeder Stein ist ein Bruch. Es gibt keinen ungespaltenen Stein. Irgendwann, irgendwo in der Geschichte, in der Zeit, ist er von irgendetwas zerbrochen worden. Von einem Erdbeben, von einer Auffaltung. Lange bevor man an uns dachte. Ein Stein ist immer Bruch. Wie ist das nun? Ist der verlorene Baum dein Vater oder der gebrochene Stein, aus dem du geboren bist? Woher kommst du? Wer ist der tiefe Grund in deinem Sein, dem dein Antlitz zugewendet ist? Dem Ewigen? Und entdeckst du deine Verlorenheit neben dem Baum und neben dem Stein? Dann mag sich der Schrei deiner Seele entringen. Herr, hilf mir. Hilf mir, nicht mehr nur in meiner Lebenssituation, sondern hilf mir in meiner Herzenssituation. Hilf mir in meinem Geisteszustand. Hilf mir in meinem Gesinnungskonflikt. Dann mag es geschehen, dass der Göttermacher ein Mensch wird. Ein elender, verlorener Mensch, aber ein Mensch. Und er wird den finden, der dir zum Menschen wurde. Der eine, der lebendige, der ewige Gott. Das ist die Bedeutung von Jesus, dem Christus Gottes. Dass der Ewige in ihm uns Mensch wurde. Und unsere Nähe suchte und um uns warb und um uns wirkt bis in diesen Augenblick der Weltgeschichte und unseres Lebens. Wende ihm dein Antlitz zu. Was da mit dir geschehen mag, weißt du nicht. Weder im Blick auf Gut und Böse, noch im Blick auf deine Natur. Du weißt es nicht. Aber du wirst es erfahren. Und so viel wird mit Gewissheit geschehen. Dein Leben wird den finden, aus dem es geboren ist, den Lebendigen weit über alles Geschaffene hinaus. Dein Leben wird den Vater finden, den Ewigen, im Sohn. Und du wirst nach Hause kommen. Mit deiner ganzen Natur. Amen.